Seht ihr mich? Und sonst hört ihr mich, gell? Das ist ja, das ist ein kleines Problem, dass man mich eher hört als sieht. Genau. Das Lied haben sie gestern auch beim Eidgenössischen Schwingfest gesungen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Und ich habe die Predigt ein bisschen überarbeitet, während eben die Schwinge ist gelaufen. Und dann hatte ich gerade Freude gehabt. Genau. Aber ich habe versucht, alle Schwinger Ausdrücke aus der Predigt rauszustreichen und genau. So, Sex, Macht und Mord. Was für ein Titel für die heutige Predigt. Wenn man das in Google eingibt, dann kommt eben das Bild, das ihr vorne auf der Predigtnotizen hat. Und zwar zu 100-fach. Wer weiß, was das für Personen sind auf diesem Bild? Genau. Stefan? Die Borchas, genau. Das ist die Familie Borcia. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts sind sie in Italien zu Reichtum und Macht gekommen. Und aus dieser Linie sind zwei Päpste entstanden oder rausgewachsen. Es ranken sich viele Mythen um diese Familie. Der Patriarch hat sich sogar scheiden lassen und seine Kinder als unehelich anerkennen lassen, dass er eben Papst werden konnte. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, nachdem er Papst wurde, noch 10 weitere Kinder zu zeugen. Eben Sex, Macht und Mord. Jetzt sollte ich weiter. So, gut. Sie sind so berühmt, dass eben eine Erfolgsserie gedreht wurde, die auf Netflix läuft. Eben das Bild auf der Titelseite. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die eigentlich den Borchas auch hätte passieren können. Aber sie soll sich vor ein paar hundert Jahren in Frankreich zugetragen haben. Zu jener Zeit war es Sitte, dass der Pfarrer und seine Haushälterin im Pfarrhaus gewohnt haben. Seine Assistenten mussten einfache Zimmer bewohnen. Ein junger Priester hat gerade seinen Dienst angenommen und ist nach einigen Wochen zum Abendessen ins Pfarrhaus eingeladen worden. Es war schwer zu übersehen, wie wohl proportioniert die hübsche Haushaltshilfe war. Und er hat sich im Stillen gefragt, ob sein geistlicher Mentor wohl eine intime Beziehung zu dieser jungen Dame pflegen würde. Nach einer Weile hat er vorsichtig gefragt, Herr Pfarrer, kommen Sie denn mit eurer Haushaltshilfe auch zurecht? Daraufhin hat der Pfarrer sofort versichert, dass alles gut ist und dass alles koscher sei. Sie sei eine gute Köchin und sie halte das Haus ordentlich sauber. Es folgt Stille und dann ein Themenwechsel. Einige Tage später kommt die Haushaltshilfe zum Pfarrer und sagt, Hochwürde, seitdem der Assistent beim Nachtessen war, fehlt der teure silberne Kochlöffel. Meinen Sie, er hat den gestohlen? Der Pfarrer erwidert, das kann ich mir kaum vorstellen, aber ich schreibe ihm gerade einen Brief. Und so hat er sich hingesetzt und hat geschrieben. Sehr geehrter Herr Kollege, ich will weder behaupten, dass Sie etwas aus der Küche mitgenommen hätten, noch dass Sie es nicht getan hätten. Tatsache ist jedoch, dass uns ein feiner silberner Kochlöffel, seitdem Sie bei uns zum Abendessen waren, fehlt. Der Kollege hat den Brief gelesen und hat postwendend zurückgeschrieben. Sehr geehrter Vater, ich will Ihnen weder unterstellen, dass Sie mit Ihrer Haushälterin schlafen, noch dass Sie es nicht tun. Tatsache ist jedoch, dass Sie den Kochlöffel längst gefunden hätten, wenn Sie im eigenen Bett geschlafen hätten. Genau. Tja, dumm gelaufen. Erwischt. Auch in der Bibel gibt es eben so eine ähnliche Geschichte. Der David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Am Höhepunkt von seiner Karriere, von seiner Regierung. Durch viele Kriegszüge müssen die Länder rings um Israel zur Kenntnis nehmen, dass mit David und seinem Gott nicht gut Krise essen ist. Israel ist zu grossem Reichtum gekommen. Ihnen geht es gut. Alles scheint gut zu laufen. David wird auch sichtbar von Gott gesegnet. Der hat ihm ja auch versprochen, dass seine Nachkommen Grosses werden tun. Ja, dass sogar der zukünftige Retter, der Messias von David, wird abstammen. Und jetzt zieht das Heer vom Israel, von den Israeliten wieder in den Kampf. Zu dieser Zeit ist das völlig normal und schon fast ein Sportereignis, wie eben das Eidgenössische, das Wochenende. Normalerweise zieht der König mit seinem Heer in den Kampf. Besonders der David hat ja als guten und strategischen Kriegsherr gegolten. Schon bevor er ist König geworden, hat er grosse Erfolge gefeiert bei seinen Feldzügen. Und die Leute haben gerufen, der Saul hat 1000 erschlagen, aber der David 10.000. Aber das Mal entschließt sich David, daheim zu bleiben. Warum auch immer? Im Nachhinein nicht die beste Idee. Es wäre ihm viel erspart geblieben. Nachher wird man von ihm sagen, denn der Herr hat noch nicht vergessen, dass David sich immer an seine Gebote gehalten hatte. Hatte er sein Leben lang getan, was dem Herrn gefiel. Oder? Da fehlt etwas. Denn der Herr hatte noch nicht vergessen, dass David sich immer an seine Gebote gehalten hatte. Außer seinem Verbrechen an dem Hethiter Uria hatte er sein Leben lang getan, was dem Herrn gefiel. So quasi eine Grabsteineinschrift. Er hat Gott immer gehorcht und ein treues Leben geführt. Außer damals, als er nicht in Krieg gezogen ist. Aber was zum Henker ist denn passiert? Was kann so schlimm sein, dass einem der Ruf zerrüttelt, bis in die heutige Zeit? Alles mal von vorne, denn alles hat ganz harmlos angefangen. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Davids Blick bleibt auf dieser Frau hängen. Er kann anscheinend gar nicht wegschauen. Sie muss eine wahre Schönheit gewesen sein. Er fragt nachher, wer denn die Frau sei. Und er bekommt zur Antwort, das ist die Frau vom Uria, einem Hethiter. Der Uria dient in seiner Armee. Er ist ein guter Krieger. Ja, wir ahnen schon etwas. David lässt die Frau zu sich rufen und schläft mit ihr. Kurz und bündig. Die Frau, Bathseba, von ihr ist nicht so viel bekannt. Wir wissen auch nicht, ob sie freiwillig zum David ist gegangen. Aber kurze Zeit später lässt sie David ausrichten, ich bin schwanger geworden. Ups, dumm gelaufen. Der silberne Löffel. David weiß, was im Gesetz von Mose steht. Denn jeder, der einen dieser Gräuel tut, die Seelen, die dergleichen verüben, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Auf Ehebruch steht Todesstrafe. Aber der David, der weiß sich schon zu helfen. Muss ja niemand erfahren, von wem das Kind eigentlich ist. Und so lässt er den Uria sofort zu sich holen. Er soll ihm berichten, wie es denn so auf dem Schlachtfeld laufe. Anschließend schickt er ihn heim zu seiner Frau. Gute Idee. So ein Krieg dauert Monate, wenn nicht sogar Jahre. Da freuen sich die Männer, wenn sie wieder heimkommen. Das wissen alle Frauen, die der Mann in der RS war. Wenn das Kind dann früher als geplant auf die Welt kommt, dann ist das auch nicht so schlimm. Die Natur hat ja auch noch etwas mitzureden. Doch der Uria ist ein Mann vor Ehr und ein treuer Soldat. Er hat gewusst, wie es seinen Kameraden auf dem Schlachtfeld ist gegangen. Und er hat nicht das Privileg von einem weichen Bett und von einer lieben Frau geniessen. Und so hat er sich zu den Dienern im Stall beim Königshof gelegt. Der David kann stolz sein auf die Treue von seinem Soldat. Das Verhalten hat eigentlich einen Orden oder einmal sicher eine Beförderung verdient. Aber der David ist eben nicht stolz, sondern frustriert und wütend. Sein Plan ist nicht aufgegangen. Der silberne Löffel liegt immer noch in seinem Bett. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Man sieht eben schnell, wenn jemand schwanger ist. Und so versucht es der David erneut. Er befiehlt, dass der Uria noch mal einen Tag länger bleibt. Und er lädt ihn zum Essen ein, schenkt einen Haufen Wein aus, dass er auch ja betrunken ist. Und schickt ihn erneut heim zu seiner Frau. Aber auch das Mal, der Uria geht nicht heim. Hat er recht etwas geahnt? Tja, Pech für David, Pech für Uria. Der David griff zu einer radikalen und schockierenden Lösung, um die Tat zu vertuschen. Er schrieb den Brief an Heeresführer mit folgendem Inhalt: Stell Uria an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Und das Frechteste an dieser ganzen Geschichte ist, der Uria selber soll das Todesurteil überbringen. Das Todesurteil über einen unschuldigen und vorbildlichen Menschen. So tief ist der David gesunken, der Mann nach dem Herzen Gottes. Er nimmt nicht nur einem Mann die Frau weg. Nein, er lässt ihn noch kaltblütig ermorden, um die Tat, die er gemacht hat, zu vertuschen. Ja, jetzt findet man keinen Silberlöffel mehr im Bett von David. Er hat vorgesorgt. Fassungslos schauen wir auf die Ereignisse. Schlag auf Schlag ist alles schlimmer geworden. Das passiert, wenn wir anfangen, uns vor der Schuld oder uns der Schuld hinzugeben. Und aus lauter Scham wollen alles verbergen. Wir machen es nur noch schlimmer. Wie beim Lügen. Wir müssen immer mehr Lügen erfinden, um die erste Lüge zu decken. Wenn wir uns der Sünde hingeben, dann verzehrt sie uns. Egal, was für Wunderbares und Grossartiges wir vorher schon mit Gott erlebt haben. Die Versuchung ist wie ein Feuer, das einem im Bann zieht und schließlich verschlingt. Ja, ich war ein bisschen melancholisch, als ich das geschrieben habe. Aber es ist ja so, das Feuer, das zieht uns ja immer ein bisschen an. Es wärmt uns, aber kommen wir ihm zu nah, dann fangen unsere Kleider Feuer. Und passen wir nicht auf, dann ist es schnell zu spät. Und wir stehen in Flammen und verlieren Kontrolle. Hätte der David reagiert, wo das Feuer angefangen hat, wo die Flamme noch klein war, hat er vielleicht die Kontrolle nicht verloren. Aber wer seine Sünden verbergen will, der gerät in eine Abwärtsspirale. Und die geht immer runter. Aber wie ist es beim David überhaupt dazu gekommen? Also, zunächst hat sich der David von Bathsheba verführen lassen. Damit wollte ich nicht sagen, dass sie die Schuld ist. Aber sie hat sich auch schuldig gemacht. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob sie überhaupt eine Wahl hatte. Wenn der König ruft, kann man ihm einen Korb geben. Aber das ist ein anderes Thema. Der David hat Bathsheba zu sich gerufen. Ich meine, der David war ja König. Und wir lesen später, dass der Salomo, sein Sohn, 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen hatte. Also so um die 1000 Frauen. Und der David hatte sicher auch einen Haufen Frauen gehabt. Nicht gerade so viel. Aber wenn er Lust hatte, mit einer Frau zu schlafen, hat er einfach in sein Harem gehen und eine Frau aussuchen. Oder zwei oder drei oder fünf. Das ist ja der gleiche. Aber er hat nicht die Frau von einem anderen gebraucht. Als er also auf diesem Dach ist gestanden dann hat, und dann den Gedanken an ist gegangen, hat er das erste Mal die Reißleine ziehen können. Oft sind wir in so einer Situation. Vielleicht hat der David auch einfach nur gedacht, er wollte mal mit ihr reden. Und sie so zu sich gerufen. Und dann ist Schlag auf Schlag ist es weitergegangen. Wir wissen es nicht. Wir kennen die Situationen. Es gibt genug Sachen, die auch uns verführen wollen. Bei jedem ist es eine andere Sache. Und der Feind weiss genau, wo er bei uns ansetzen soll. Ich möchte mit euch heute Morgen zwei Aspekte anschauen, die uns helfen sollen, solche Entscheidungen, wie der David sie getroffen hat, zu verhindern. Weil die Verführung kommt. Wenn auch immer. Die erste ist, unsere Sicherungen überprüfen. Wir müssen immer wieder unsere Sicherung überprüfen und schauen, ob sie up-to-date sind. Damit meine ich, uns muss klar sein, was gut und was böse ist. Das hört sich ganz leicht an. Aber ist es denn immer so eindeutig? Wissen wir es denn immer? Oder denken wir manchmal, also so klar ist es ja dann nicht. Oder es gibt ja auch Grauzonen. Und ich denke, man kann sich über ganz viele Sachen streiten. Und wir machen sie auch manchmal. Aber wir müssen uns bewusst den Gedanken und dem Wort von Gott aussetzen. Wenn wir uns immer wieder mit ihm unterhalten und ihn so immer wieder besser kennenlernen, dann fällt es uns auch einfacher zu unterscheiden. Der Paulus hat an Timotheus geschrieben, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Meine Eltern arbeiten ja in Ungarn. Und dort ist sie, Taisermä ist in einem Roma-Dorf tätig. Und die sagen immer so ein bisschen halb im Scherz, bevor Taisermä kam und bevor sie Christen sie wurden, ist es ihnen besser gegangen. Weil dann haben sie noch kein schlechtes Gewissen gehabt. Ja, Gott zeigt klar, wenn wir nicht so leben und nicht so handeln, wie wir sollten. Die Frage ist nur, kann ich auf ihn hören? Kenne ich die Stimme von Gott? Und dann, will ich sie überhaupt hören? Bin ich bereit, die Reißleine zu ziehen? Wenn wir unsere Sicherung auf dem neuesten Stand halten, sagen sie uns Stopp oder sie warnen uns, wenn Gefahr droht. Aber der zweite Schritt ist, wir müssen auch reagieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Sicherungen immer auf dem neuesten Stand sind. Eben, Sicherungen überprüfen. Der zweite Punkt ist, Grenzen abstecken. Ich muss meine Grenzen kennen. Ich muss wissen, wenn etwas gefährlich für mich ist. Ich zum Beispiel vertrage es nicht, wenn ich so 2-3 Tage nacheinander frei habe und einfach nur auf dem Sofa rumblickere. Dann werde ich faul und mache nichts mehr im Haushalt. Ich werde angriffslustig und streite sicher mit meinem Mann. Oder ich werde schlecht gelaunt und ich finde alles böse an dieser Welt. Das ist das, was mir nicht gut tut. Der Hiob, ein anderer vorbildlicher Mann in der Bibel, hat sich um seine Grenzen setzen. Er hat gewusst, wo er aufrichtig ist und wo ihm Gefahr hat droht. Und er hat gesagt, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Für einige könnte das heissen, ich schließe einen Vertrag mit meinen Augen, mich von pornografischem Material freizuhalten. Oder ich verschließe einen Vertrag mit meinem Maul oder mit meinen Gedanken, wenn ich wieder in Gefahr gerate, Unwahres oder Böses über einen Menschen zu denken oder zu sagen. Es braucht klare Grenzen. Aber dafür muss ich zuerst meine persönliche Gefahrzone kennen und mir an ihre Grenzen bewusst werden und die Grenzen abstecken. Denn wir wissen, sie kommen immer wieder. Und wir stehen vor der Wahl. Wollen wir sie überschreiten oder wollen wir nicht? Lassen wir uns der Versuchung hin oder nicht? Ja, der David hat sich hingegeben. Und dann ist er nicht mehr zu seinem Fehler gestanden. Im Gegenteil. Er hat versucht, die Fehler zu vertuschen. Und hat den Uria umgebracht. Er hat es nur noch schlimmer gemacht und ist immer weiter die Spirale runtergerutscht. Aber dafür hat er aufgeräumt. Der silberne Löffel war an seinem Platz und niemand hat ihn gefunden. Er hat Bathseba geheiratet und sie hat ein Baby bekommen. Auch der Feldzug ist erfolgreich zu Ende gegangen. Eigentlich hat das frisch vermählte Paar ja eigentlich können feiern, es hätte gut gehen können. Aber wie der Roma in Ungarn, hat auch der David gewusst, dass er gesündigt hat. Im Psalm 32 schreibt er: Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Der grosse Psalmschreiber liegt nur noch betrübt um. Er schafft es nicht mehr, Lieder zu schreiben. Er kann sich kaum mehr aufraffen. Kennen ihr das auch? Ist es bei uns viel anders, wenn wir meinen, wir können Gott mit geteiltem Herz dienen? Wenn wir das meinen, dann irren wir uns gewaltig. Äußerlich können wir vielleicht den Schein aufrechterhalten, aber innerlich wissen wir ganz genau, was wir gemacht haben und dass etwas zwischen uns und Gott steht. Und hier können wir uns auch wieder entscheiden, zurück zu Gott kommen und unsere Schuld zu offenbaren oder uns weiter zu verschliessen. Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt mit diesen Mauern aus Schuhkartonkisten. Vielleicht mögt ihr euch besinnen. Ich glaube, unser Leben besteht wirklich so aus verschiedenen Zimmern, wo Jesus gerne möchte reingehen möchte, dass wir ihm Türen aufmachen. Aber wenn wir Türen verschliessen und das Böse dort drinnen werden lassen, wüten, dann tut sich das Böse wie ein Aussatz auch in uns verbreiten. Weil es bleibt nie bei diesem Zimmer, sondern springt aufs nächste Zimmer über. So wie beim Spider-Man, wo nur am Anfang ein bisschen schwarz ist und immer schwärzer wird und am Schluss ganz böse ist. Stefan lacht. Wenn wir schuldig geworden vor Gott, dann ziehen wir uns automatisch vor seinen Augen zurück, weil wir schämen uns. Wir nehmen Abstand und das macht es nur noch schlimmer. Dann sind wir noch weniger bei Gott und lassen Böse noch mehr Raum. Weil wir eben Gott nicht mehr in die Augen schauen können. Der David hat auch dann nicht reagiert. Er hat mit seiner Schuld weitergelebt. Aber in den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hatte. Und weil David nicht reagiert hat, hat Gott reagiert. Er hat den Nathan zu ihm geschickt. Und die Geschichte hat vorher die Anne Hurti erzählt. Und die Leute auch zuhause noch mal nachlesen oder in Kleingruppen. Der David hat dann seine Schuld bekannt. Er hat gestanden und hat Gott um Vergebung gebeten. Das können wir auch, immer wieder neu. Wir müssen aber bekennen. Das ist der erste Schritt. Wir müssen bekennen und das Kreuz bringen. Für das ist Jesus gestorben. Aber es ist der erste Schritt liegt bei uns. Wir müssen die Türen aufmachen und Gott reinlassen. Dass es so einen richtigen Frühlingsputz in diesem Zimmer macht. Dass es eben wieder hell wird in diesem Dunkeln. Aber es liegt an uns. Wir haben die Wahl. Bekennen oder verschleiern. Und gleich gibt es eben Gleiches Aber. Als Kind haben wir gelernt, dass unsere Taten, unser Handeln Konsequenzen haben. Wenn wir erwachsen sind, verlieren wir das manchmal ein bisschen aus den Augen. Denn wenn man erwachsen ist, dann kann man schon so ein bisschen denken, dass wir eben um die Konsequenzen herumkommen. Oder dass wir es ein bisschen vertuschen können. Aber der David musste mit seinen Konsequenzen leben. Er musste sie tragen, weil das Baby ist gestorben. Unsere Taten haben immer Konsequenzen. Und wir müssen dazu stehen. Das ist Konsequenz. Aber auch Gott ist immer da. Er war auf dem Dach dort. Er war, als David mit der Bathsheba geschlafen ist, bei ihm. Als er diesen Brief geschrieben hat, war er bei ihm. Er war immer beim David gewesen. Der David hat sich nur an Gott wenden, wenn er wollte. Gott begleitet uns. Und er ist da, egal was wir angerichtet haben. Und das sollen wir tun, jeden Tag aufs Neue. Uns bewusst werden, dass wir die Versuchung, wie ein Feuer, manchmal wie gefangen, dass die Versuchung uns wie ein Feuer gefangen nehmen will. Aber wir können sie sprengen, die Kraft vor Versuchung, indem wir unsere Sicherung immer wieder neu überprüfen und uns Gott immer wieder neu ausliefern. Und so können zwischen Gut und Bös unterscheiden. Indem wir unsere Grenzen abstecken und uns bewusst sind, was ist für uns überhaupt gefährlich. Und wenn doch etwas passiert, dann dürfen wir wissen, Gott ist da. Gott ist treu. Und für das ist er ans Kreuz gegangen, dass wir immer wieder zurückkommen können. Aber wir müssen das Zimmer aufmachen, immer wieder ganz bewusst und Jesus reinlassen. Dass es eben nicht wie das Böse, wie ein Aussatz noch mehr Zimmer gefangen nehmen kann. Amen.